In Kandahar werden 6 Männer in einem Stadion vor 2000 Zuschauern ausgepeitscht. Vorwurf gegen die Männer, Verletzung der Sexualmoral und Ehebruch.
Eine Frau wird von Polizisten mit einem Stock geschlagen. Vorwurf, sie sei in einem Park spazieren gegangen. Geheimdienstmitarbeiter drohen einer Hebamme mit dem Tod. Vorwurf, sie arbeite für eine internationale Hilfsorganisation.
Das sind 3 Beispiele für das, was die Taliban gerade tun. Nachzulesen im jüngsten Bericht der Vereinten Nationen zu den Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan. Seit 2 Jahren regieren die Extremisten nun, ohne die Soldaten aus den USA und Europa, die sind weg. Und ohne die Gelder der internationalen Gemeinschaft, auch die sind weg. Die haben ja früher mal wesentliche Teile des afghanischen Staatshaushaltes ausgemacht. Und so ist die Wirtschaft eingebrochen, viele leiden an Armut. Die Taliban-Führer, so hören wir es zumindest hier, treffen die verhängten Sanktionen allerdings kaum. Sie fahren große Autos und lassen es sich in Restaurants gut gehen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mehr wollen wir jetzt erfahren von jemand, der gerade zurück ist aus Afghanistan. Erstmal hallo, ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich auch sehr, dass Emran Feroz wieder bei uns ist in der Weltzeit. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Herr Feroz, Sie sind gerade jetzt am Wochenende zurückgeflogen aus Afghanistan. Was haben Sie gedacht, als Sie im Flieger zurücksaßen?
Nun ja, natürlich gab es viele gemischte Gefühle, aber ich musste vor allem an ein Café denken, was ich öfter besuche, mein Stammcafé in Kabul, das Slice. Das ist eine bekannte Coffeeshop-Kette, die sich in den letzten Jahren in der afghanischen Hauptstadt etabliert hat. Und früher waren diese Lokale voll mit jungen Menschen. Musik wurde gespielt und es herrschte eine entspannte Stimmung. Man hörte oft, wie die Espresso-Maschine ratterte und die Gäste aßen Kulcha, afghanische Plätzchen oder ein Stück Bananenkuchen und lauschten Musik, hatten Spaß, lachten. Und mittlerweile ist das leider nicht mehr so. Ich war zum Beispiel in einer Filiale im Westen der Stadt, dort wohne ich auch meistens, wenn ich in Kabul bin, und wollte da eigentlich nur einen Kaffee zum Mitnehmen. Aber dann schaute mich der Kellner ganz traurig an und hat mich gebeten, für ein paar Minuten Platz zu nehmen. Es sei doch zu wenig los und es würde weitere Gäste verschrecken. Und als ich mich dann umschaute, waren tatsächlich die meisten Tische leer und es herrschte fast schon Totenstille. Und es waren fast keine Frauen zu sehen. Es gibt ja jetzt eine strikte Geschlechtertrennung überall, auch in den Cafés. Und wenn mal junge Frauen kamen, dann huschten sie schnell in die Ecke, die für sie errichtet wurde im ersten Stock. So will das nämlich das Amr bil Maruf, das ist das Sittenministerium der Taliban, dessen Wächter tagtäglich durch die Stadt patrouillieren, um etwaigen Vergehen auf die Schliche zu kommen. Sprich, da geht es hauptsächlich um den moralischen Verfall. Und das ist die größte Sorge der neuen Machthaber, dass man da etwas macht, was moralisch nicht richtig ist.
Mhm. Haben Sie denn diese Sittenwächter auch gesehen bei Ihrem Besuch?
Ja, man sieht die natürlich in der ganzen Stadt, wie die hin und her fahren, auf- und abstolzieren, egal ob in Cafés, in Restaurants oder auch auf dem Bazar. Das fällt schon auf. Und manchmal halten die auch übrigens Männer an. Zum Beispiel gibt es mittlerweile viele Männer, die lange Haare haben und einen langen Bart haben. Es gibt auch viele Taliban-Mitglieder, die sehr lange Haare haben. Und der Amr bil Maruf will, dass diese Männer ihre Haare kürzen, damit sie in der Stadt auch nicht mehr so auffallen.
Ja, seit 2 Jahren regieren die Taliban nun wieder in Afghanistan. Nach 20-jährigem Widerstand gegen die westlichen Soldaten, muss man sagen, und gegen die afghanische Armee auch. Gibt es dann eigentlich noch irgendwo jetzt Widerstand gegen die Taliban?
Kaum noch. Es gibt höchstens kleine Scharmützel. In den 1990er Jahren gab es immer das Widerstandsnest im Norden des Landes, das Panjshir-Tal, wo auch viele Kämpfer herkamen, die hier vor allem im Westen als sogenannte Nordallianz bekannt sind. Die haben dann auch zum Sturz der Taliban beigetragen. Aber sowas gibt es heute nicht mehr. Ganz Afghanistan ist unter der Kontrolle der Taliban. Und so hat sich der Alltag vor allem für Mädchen und Frauen komplett geändert. Zum Beispiel für Samira Hamidi.
Der heutige Alltag ist mit dem von damals nicht vergleichbar. Die Taliban regieren strikt und vor allem wir, die Mädchen und Frauen Afghanistans, müssen darunter leiden. All unser Fortschritt wurde rückgängig gemacht. Wegen ihrer Rückkehr musste ich mein Studium abbrechen.
Samira ist 24 Jahre alt, aber so heißt sie nicht wirklich. Aus Sicherheitsgründen haben wir ihren Namen geändert. Sie lebt in Kabul und ist im IT-Bereich tätig. Nähere Details über ihren Arbeitgeber wollen wir jetzt allerdings nicht teilen, damit es nicht zu Schwierigkeiten kommt.
IT-Bereich, haben Sie gesagt. Geht das denn überhaupt noch für Frauen? Ich dachte, denen ist größtenteils die Arbeit verboten worden.
Noch geht das, solange all diese Regeln, die vom Amr Bil Maruf-Ministerium kommen, eingehalten werden, sprich Geschlechtertrennung, Verhüllung und so weiter, dann haut das wohl noch hin. Aber auch für Männer gibt es zum Beispiel Regeln, auch in diesen Büros, in denen Samira arbeitet. Da gilt dann zum Beispiel Kopfbedeckung, Vollbart, afghanische Kleidung samt Weste. Vor kurzem wurden auch Krawatten als unislamisch erklärt. Also was die Taliban wirklich hassen, ist westliche Kleidung. Bei der Krawatte hieß es jetzt letztens zum Beispiel, dass sie irgendwie an das christliche Kreuz erinnern würde und wahrscheinlich da auch die Wurzeln habe. Und deshalb sei das falsch, sie zu tragen.
Okay, wir kommen mal zurück zu Samira. Die hat erzählt, sie musste ihr Studium abbrechen. Warum eigentlich?
Nun ja, seit Dezember 2022 gibt es ein landesweites Universitätsverbot für Frauen. Samira hat Informatik studiert und deshalb gute IT-Kenntnisse. Doch im Afghanistan der Taliban sollten Frauen am besten gar nicht arbeiten. Deshalb weiß man auch gar nicht, wie lange Samira noch so arbeiten kann. Frauen gehören, so meinen viele der Taliban, nach Hause verbannt. Dort wird dann geputzt und gekocht und was anderes ist dann eigentlich nicht vorgesehen.
Solche Sprüche hat man ja öfter mitbekommen in verschiedenen Statements von Taliban. Einige gingen ja auch viral. Ja, was zeigt das über die Männer, die dort jetzt regieren in Afghanistan?
Nun ja, es sagt in erster Linie, dass die neuen Taliban weiterhin die alten sind, zumindest die, die das Sagen haben. Wir erinnern uns vielleicht an den August 2021, da haben wir auch viele Taliban-Leute gesehen, die, sag ich mal, moderater geklungen haben und rationaler geklungen haben. Und da gab es dann nicht nur innerhalb der afghanischen Bevölkerung, sondern auch im Westen so etwas wie Hoffnung, dass diese Leute vielleicht eben sich verändert haben, dass ihr Regierungssystem anders sein wird und dass das Ganze nicht allzu schlimm ausfallen wird. Damals zogen ja die USA und ihre NATO-Verbündeten chaotisch aus dem Land ab, während Ashraf Ghani, der letzte Präsident der Afghanischen Republik, mitsamt seines korrupten Regierungszirkels flüchtete. Viele von Ghanis Tommy Boys, wie die im Westen studierten Berater, Minister und Sekretäre meist spöttisch genannt wurden, ließen millionenschwere Geldbeträge aus der Staatskasse mitgehen, Gelder, die Afghanistan heute fehlen. Und noch bevor der letzte US-Soldat abgezogen war, hatten dann eben damals die Taliban bereits Kabul eingenommen und hissten ihre weißen Flaggen mit der Shahada, dem islamischen Glaubensbekenntnis. An jenen Tag erinnern sie übrigens heute auch, also in dieser Woche vor allem, voller Stolz.
Das heißt, es gibt so eine Art Feier anlässlich des 15. August, also der Eroberung von Kabul in Afghanistan?
Ja, genau. Also Straßenzüge, Sonderprogramme im Fernsehen, also Taliban-Fernsehen, Veranstaltungen, auf denen sie ihre bisherigen Erfolge preisen. Das gab es zum Beispiel auch gestern, vorgestern konnte man alles eigentlich ganz gut beobachten. Für heute ist auch einiges geplant.
Und was sind die Erfolge, die sie dann da nennen?
Nun ja, ein Erfolg, der sehr gerne von den Taliban genannt wird, ist, dass jetzt Frieden herrscht, dass Sicherheit herrscht. Aber das ist so immer die halbe Story, die erzählt wird. Also klar, der Krieg ist vorbei. Eine Seite hat gewonnen, sprich die Taliban. Und deshalb gibt es jetzt zum Beispiel in Kabul kaum noch Anschläge, also eigentlich wirklich fast gar keine mehr. Und die Sicherheitslage hat sich verändert. Aber wieso gab es denn früher Anschläge? Naja, die meisten Anschläge in Kabul und auch in anderen Städten gingen auf das Konto der Taliban. Das wird dann gern verschwiegen. Also man will sich dann auch nicht so sehr auf diese Details festlegen. Man sagt dann einfach, es herrscht Sicherheit und fertig. Und was dann dazu kommt und was ich von vielen Menschen jetzt in den letzten Wochen gehört habe vor Ort, war, dass, also die hatten wirklich das satt, wenn jemand gesagt hat, ja wenigstens herrscht Sicherheit. Weil Sicherheit bedeutet ja nicht nur, dass keine Bomben mehr gelegt werden. Sicherheit bedeutet auch wirtschaftliche Sicherheit. Sicherheit bedeutet, dass man frei entscheiden kann, dass man in die Schule geht, dass man in die Universität geht, dass man sich frei bewegen kann. Und das ist eben mitnichten der Fall. Die Taliban sind eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, ihren totalitären Staat aufzubauen.
Ja, diese Freiheiten, die Sie angesprochen haben, die sind ja vor allen Dingen für Frauen und Mädchen weg oder sehr, sehr eingeschränkt worden. Unterstützen dann eigentlich auch einige Frauen die Taliban?
Naja, das ist ein heikles Thema. Zum einen muss man feststellen, dass es innerhalb der Taliban-Struktur, die nun seit über zwei Jahrzehnten so besteht, seit fast drei Jahrzehnten, dass es da kein einziges weibliches Taliban-Mitglied gibt. Und hierbei unterscheiden sich die Taliban ganz klar von anderen militanten oder extremistischen Gruppierungen. Sogar im IS-Staat, an den sich vielleicht einige noch erinnern können, damals in Irak und Syrien, gab es federführende Frauen. Also es gab da auch Frauen, die eine zentrale Rolle in dieser Gruppierung spielten. Doch bei den Taliban ist das überhaupt nicht der Fall. Das ist reine Männerdomäne. Und Frauen, die die Taliban in den letzten Jahren in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, gab es natürlich, zum Beispiel vor allem in den Dörfern, wo auch viele dieser Taliban sich verschanzt hatten, wo sie herkamen. Also wer hat diese Menschen ernährt, wer hat für sie gekocht? Natürlich waren das Frauen, aber das war mehr so aus der Situation heraus und nicht wirklich aus ideologischen Gründen. Und dann gibt es noch streng religiöse Schulen in Afghanistan, in verschiedenen Regionen des Landes, deren Studentinnen immer wieder für die Taliban Stimmung machten. Das haben wir dann auch zum Beispiel nach der Rückkehr der Taliban gesehen. Da haben die Taliban aber viele dieser Studentinnen, die komplett verschleiert aufgetreten sind, für ihre Zwecke instrumentalisiert und haben gesagt, naja, schaut her, es gibt auch Frauen, die quasi auf unserer Seite sind. Und zu guter Letzt gibt es noch weibliche Sicherheitskräfte, die von den Taliban rekrutiert werden. Die gibt es auch heute, die sieht man auch überall. Also vor allem da, wo dann die Geschlechtertrennung eine wichtige Rolle spielt. Da würde ich allerdings sagen, dass das nicht per se Unterstützer sind. Ironischerweise sind es jetzt nun die Taliban, die zu effektiven Arbeitgebern von Frauen in finanzieller Not geworden sind. Warum? Ganz einfach, sie müssen ihre Gender-Apartheid aufrechterhalten und das geht nur, wenn man eben auch weibliches Personal hat. Deshalb wird das auch rekrutiert.
Ja, sicherlich nicht zu den Unterstützerinnen gehören so junge Frauen wie Samira, die wir eben gerade schon kennengelernt haben. Die würde vermutlich lieber das Land verlassen, um ihre Träume und ihre Fähigkeiten auch auszuleben. Was können Mädchen und Frauen denn noch tun in Afghanistan offiziell?
Immer weniger. Also zum Beispiel kein Sport mehr. Es gibt auch nicht mehr die afghanische Frauennationalmannschaft. Die ist damals nach Australien geflüchtet. Musikinstrumente darf man auch nicht lernen. Musik darf sowieso niemand mehr machen. Dann fehlen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie der Besuch von Parks, auch verboten. In die Schule gehen, ja, aber nur Grundschule, das heißt bis zur 6. Klasse und dann ist Schluss. Universität ist, wie bereits erwähnt, auch nicht mehr möglich. Das Universitätsverbot besteht weiterhin. Und auch für NGOs darf man nicht mehr arbeiten. Vor kurzem wurden außerdem Schönheitssalons geschlossen. Die gehörten zu den letzten unabhängigen Frauenwirtschaften. Außerdem waren sie ein Rückzugsort für Afghaninnen, also Frauen unter sich einfach. Und mehrere 10.000 solcher Salons soll es gegeben haben. Die wurden wirklich mit Gewalt geschlossen. Ich habe einige dieser Salons in Kabul gesehen. Zu dem Zeitpunkt waren die Besitzerinnen oder die Arbeiterinnen damit beschäftigt, aufzuräumen, während ja, sie weinten und einfach traurig waren, dass ihre Existenz zerstört wurde.
Jeden Tag wird das Leben für uns unerträglicher. Uns wird Bildung und Arbeit verwehrt. Ich habe weiterhin versucht, mein Studium heimlich zu beenden, aber wegen der Anwesenheitspflicht wurde das sehr schwierig. Sobald die Sittenwächter der Taliban aufgetaucht sind, um die Klassen zu kontrollieren, musste ich fliehen.
Das war nochmal Samira, die im IT-Sektor arbeitet in Kabul, mit der Sie, Emran Feroz, ja auch nur in Anführungszeichen telefoniert haben Sie mir erzählt. Denn ein Besuch zum Beispiel auf Ihrer Arbeitsstelle, das wäre für alle zu gefährlich gewesen. Werden Sie denn da eigentlich als Journalist auch überwacht oder Ihre Kontakte mit den Leuten, mit denen Sie sprechen, oder wie frei können Sie arbeiten?
Die Arbeit als Journalist in Afghanistan ist meiner Meinung nach extrem schwierig geworden. Also wie Sie gerade gesagt haben, ich war dort in Kabul, aber ich habe die Dame dann nicht getroffen und wir blieben quasi nur telefonisch in Kontakt, obwohl uns wenige Kilometer voneinander trennten. Es ist so, dass ich auch während dieser Recherchereise anonym unterwegs war und ich habe mich auch nicht bei den Taliban akkreditiert. Viele ausländische Journalisten melden sich erstmal bei den Taliban an, wollen dann auch so ein offizielles Schreiben und so weiter. Aber ich dachte mir, wenn ich das mache, bekomme ich vielleicht sogar noch mehr Probleme. Ein Bekannter von mir aus dem Innenministerium, das auch solche Schreiben austeilt zum Teil, meinte sogar, dass es besser wäre, wenn ich meine Arbeit heimlich machen würde und danach einfach abreisen sollte. So sei ich freier, als wenn mich die Taliban durch meine Anmeldung auf dem Radar haben. Das macht auch Sinn, also ich wäre dann, glaube ich, nochmal um einiges paranoider geworden. Und habe dann deshalb einfach so gearbeitet wie sonst auch. Sprich, ich bin wie gewohnt in der Menge untergegangen. Zum Glück habe ich auch kein schweres Equipment oder so. Also nicht jetzt wie bei anderen Kollegen, die zum Beispiel mit einer dicken Kamera auftauchen. Und deshalb bin ich einfach bedeckt geblieben, low profile. Und so hat es dann auch funktioniert. Kollegen, die dort leben, also afghanische Kollegen und Kolleginnen, die haben es wirklich um einiges schwieriger. Sie erzählten mir von willkürlichen Verhaftungen und Folter und meinten eben auch, dass die Situation sich massiv verschlechtert habe. Auch TV-Sender werden von den Taliban kontrolliert und überwacht. Viele meiner Interviewpartner wirkten übrigens auch eingeschüchtert und hatten Angst, also vor allem, wenn ich sie dann persönlich getroffen habe. Da gab es dann immer diese nervösen Blicke, als ob dieser Taliban-Geheimdienst omnipräsent sei.
Dieser Taliban-Geheimdienst, auf den wollen wir noch zu sprechen kommen. Vorher nochmal zum Abschluss zu Samira. Die hat ja ihren Job im IT-Sektor gefunden, haben sie erzählt. Ich wollte nochmal wissen, wie ist das denn eigentlich für den Arbeitgeber? Also wie kommt der mit den Taliban klar? Der möchte ja wahrscheinlich einfach nur seine IT-Dienstleistungen anbieten und nicht, dass ihn irgendjemand da gängelt.
Ja klar, also der will einfach sein Geschäft machen, so wie viele andere, die versuchen in dieser schwierigen Zeit zu arbeiten und Geld zu verdienen. Aber es ist schwierig, also auch für den Arbeitgeber. Der steht nämlich mächtig unter Druck der Taliban. Die können jederzeit den Betrieb dicht machen. Dementsprechend ist der Druck da auf den Arbeitgeber, auf die männlichen Kollegen. Und der wird dann wiederum auf die weiblichen Angestellten weitergegeben.
Wir erleben viel Druck auf der Arbeit. Die Taliban kontrollieren auch dort alles und beeinflussen unseren Arbeitsalltag. Da geht es dann um die Art, wie wir uns kleiden oder unsere Bewegungsfreiheit. Wir mussten uns vielen unangenehmen Fragen stellen. Wir machen mit, weil wir unseren Job nicht verlieren wollen.
Was die neuen Kriterien im wiedergeborenen Taliban-Emirat sind, wird in Kabul und in anderen Städten schnell deutlich. Schwarzer Schleier und ein verdecktes Gesicht. Letzteres geschieht meist mittels einer medizinischen Maske, obwohl die Corona-Pandemie auch in Afghanistan schon längst vorbei ist. Also es ist eben nicht diese Burka, die hauptsächlich da getragen wird, sondern es ist dieser schwarze Schleier mit der Corona-Maske. Und das ist zum Teil echt so ein abstruses Bild. Auch Journalistinnen und Moderatorinnen, die mittlerweile kaum noch präsent sind, müssen vor laufender Kamera so auftreten. Sie sind dann komplett verschleiert, sodass man nur noch die Augen sieht.
Wir sind weiterhin mit Emran Feroz unterwegs in Afghanistan, einem Land, in dem laut Welthungerhilfe mehr als die Hälfte der rund 32 Millionen Menschen in Armut lebt und kaum genug hat zum Essen und sich zu versorgen.
Im Großen und Ganzen ist es so, dass fast jeder versucht, einen Ausweg zu finden, sprich das Land zu verlassen. Das hat auch mit der wirtschaftlichen Regression zu tun, die jeder Afghane spürt, auch wir hier im Betrieb. In den Jahren zuvor hatten wir uns gut etabliert. Doch nach der Rückkehr der Taliban mussten wir wieder bei Null anfangen.
Wer ist das?
Das ist Milad, 30 Jahre alt. Er ist Schmuckmacher aus Kabul. Und er hat das Handwerk bereits in jungen Jahren gelernt. In seinen Werkstätten arbeiten auch Frauen. Nach der Rückkehr der Taliban wurde der Betrieb 6 Monate lang eingestellt. Man versuchte damals, die Arbeit zu Hause fortzuführen. Doch die Rückkehr in die Werkstatt war notwendig für den Weiterbetrieb der Firma. Während Milad mit mir gesprochen hat, blickte er nervös um sich. Auch in seiner Werkstatt spürte man die Angst vor den neuen Machthabern. Es ist vor allem der mittlerweile berühmt-berüchtigte Taliban-Geheimdienst, der seine Augen und Ohren überall zu haben scheint. Quasi Big Brother mit schwarzem Turban und Bart.
Unser Handwerk ist das Einzige, was wir können. Wenn uns das weggenommen wird, werden wir zu Tagelöhnern oder Bettlern. So ergeht es bereits vielen anderen Menschen in diesem Land.
Was heißt das? Wie hat sich die wirtschaftliche Lage seit der Taliban-Machtübernahme entwickelt? Man liest ja zumindest darüber, dass die Ausbeutung der Rohstoffe Afghanistans vorankommt, auch mit Hilfe der Chinesen.
Richtig. Und übrigens das, was Milad vorhin gemeint hat, das konnte ich in einem anderen Stadtteil von Kabul ganz gut feststellen. Kharabot, das alte Musikerviertel. Dort habe ich Leute getroffen, die eben aufgrund des Musikverbots der Taliban nicht mehr arbeiten dürfen. Die sind gezwungen, jetzt andere Arbeit auszuüben. Und das können sie gar nicht. Also ihnen fällt es oft schwer. Aber sie müssen es, weil die afghanische Wirtschaft eben brach liegt. Das hat vor allem damit zu tun, dass man in den letzten 20 Jahren der NATO-Intervention keinen wirtschaftlich unabhängigen Staat aufgebaut hat. Der Fokus lag hauptsächlich auf eine kurzsichtige Kriegswirtschaft. Dass vieles mit dem Abzug zusammenbrechen würde, war absehbar. Dabei ist Afghanistan eigentlich ein reiches Land mit vielen Rohstoffen, allen voran Edelmetallen wie Kupfer oder Lithium. Diese Dinge spielen in der heutigen Industrie eine wichtige Rolle, das wissen wir alle, wir müssen nur unser Handy öffnen. Und natürlich haben vor allem die Chinesen ein Auge darauf geworfen. Man sieht auch ungewohnt viele chinesische Gesichter in manchen Kabuler Stadtteilen. Also zum Teil habe ich echt gestaunt.
Mhm. Sie haben sich auch mit der afghanischen Landwirtschaft beschäftigt. Das ist ja auch eigentlich ein Bereich, der prosperieren könnte, zumindest in Teilen des Landes. Sie haben Bauern befragt, einen haben Sie besucht.
Richtig, also Afghanistan besteht hauptsächlich auch aus Agrikultur, eine Bauerngesellschaft. Und ich war bei Ghulam Nabi im Norden des Landes in der Provinz Balch. Dort konnte ich ihn auf einem seiner Felder treffen und er hat sich da gerade kräftig den Schweiß von der Stirn gewischt, weil über 40 Grad herrschten. Und diese Hitze und Trockenheit sind für die Felder des Bauern natürlich ein großes Problem. Afghanistan produziert eigentlich kaum CO2, doch umso heftiger wird es seit einigen Jahren von der globalen Erderwärmung getroffen. Regelmäßig kommt es zu Dürren und Überschwemmungen, wie vor kurzem etwa in Maidan Wardak nahe Kabul. Da hat es auch Tote gegeben. Und die Existenz von zahlreichen Bauern ist bedroht. Nabi gehört zu ihnen. Doch gleichzeitig ist dieser auch glücklich, dass er sich in diesen Tagen nur um die Hitze sorgen muss. Früher herrschte nämlich Krieg und immerhin sei der nun vorbei.
Hier fand ein Luftangriff der afghanischen Armee auf die Taliban statt. Zahlreiche Zivilisten wurden dabei getötet. Es waren hauptsächlich Bauern. 16 Leute, das war ein einziges Massaker. Man sieht die Spuren bis heute noch. Hier in der Mitte der Straße haben sie die Bombe abgeworfen.
Balch, wo einst auch die deutsche Bundeswehr stationiert war, gehörte lange zu den unruhigsten Gegenden des Landes. Jeden Tag wurde rund um die Provinzhauptstadt Mazar-e-Sharif gekämpft. Vor allem in den Monaten vor der Taliban-Rückkehr. Damals fand auch dieser Luftangriff statt. Viele Häuser und Mauern sind bis heute durchsiebt vom Artilleriegeschoss. An vielen dieser Orte hatten sich die Taliban damals verschanzt. Doch ob es am Ende sie traf oder Bauern wie Nabi, war meist auch den Soldaten der mittlerweile gefallenen republikanischen Armee egal. Ähnlich sieht es auch Nabis Kumpane Abdullah Khan. Auch er ist Bauer und hat in der Region seine Felder.
Zum Glück ist der Krieg vorbei. Früher wurde hier nachts die ganze Zeit gekämpft. Die ganzen Bombardierungen zerstörten alles und verursachten große Krater, die mit Grundwasser vollliefen. Früher konnte man sich hier nicht bewegen, ohne das eigene Leben zu riskieren. Diese Zeiten sind vorbei und das ist gut so.
Das klingt ja wie ein Lob oder ein Dank an die Taliban-Regierung, an die neue. Ist das so richtig, wie ich das verstanden habe?
Ja, also das Islamische Emirat, wie sich die Taliban nennen, finden Nabi und Khan nicht schlecht. Für die Bauern und für viele andere arme Menschen auf dem Land sei vieles beim Alten geblieben. Hauptsache, der Krieg sei vorbei. Also keine Luftangriffe, keine Gefechte, kein Blutvergießen. Um alles andere werde sich schon Gott kümmern. Also das ist diese Mentalität, die da vorherrscht. Nur eine Sache störte Nabi, und zwar die Taliban-Feindseligkeit gegenüber Marihuana. Ein traditionelles Kiffhaus hätten sie bereits abgerissen. Also das war so ein historisches altes Haus. Da sind wirklich Touristen hingegangen, um einen zu rauchen. Und mittlerweile ist es aber so, dass man nicht mit dem Joint erwischt werden sollte, weil man dann mit Konsequenzen zu rechnen hat. Für Nabi ist das nicht fair. Immerhin sei seiner Meinung nach der Stoff, das Elixier, das ihn vor allem in diesen heißen Tagen die Kraft zum Arbeiten geben würde. Er hat auch mir einiges angeboten, aber ich habe dankend abgelehnt.
Wie ist es denn jetzt zu verstehen, die Taliban-Politik gegenüber Drogen als Konsument und als Produzent, das muss man ja auch sagen, in Afghanistan, Stichwort Opiumanbau, das ist ja eigentlich ein wichtiger Wirtschaftszweig gewesen. Wie agieren da die Taliban?
Die Taliban pflegen eine strikte Anti-Drogen-Politik, vor allem was den Konsum betrifft. Zahlreiche Süchtige wurden in den kalten Entzug geschickt. Da gab es zum Beispiel eine Brücke in Kabul, ein prominenter Ort, an dem sich in den letzten 20 Jahren leider sehr viele Süchtige versammelten. Absolutes Armutszeugnis auch für die damalige Regierung. Dieser Ort wurde wirklich leergefegt. Also da ist niemand mehr, man hat alle eingesammelt und in den Entzug geschickt. Aber was hinter den Krankenhausmauern alles passiert, Das weiß man nicht. Es gab auch Berichte über Tote. Gleichzeitig wurde der Opiumanbau mittels eines Dekret des obersten Taliban-Führers verboten bzw. eingeschränkt. Wieso eingeschränkt? Weil es zwar das Verbot offiziell gibt, hinter den Kulissen läuft der Anbau allerdings weiterhin und einer der Gründe hierfür ist, dass viele Bauern gar keine andere Alternative haben. Sie müssen das Zeug anbauen, um zu überleben. Gleichzeitig gibt es innerhalb der Taliban-Strukturen auch Menschen, die den Drogenanbau fördern oder davon profitieren. Einer davon ist Haji Bashir Nusai, ein bekannter Drogenbaron, der zu den wichtigsten Geldgebern der Taliban gehört. Im vergangenen Jahr wurde Nusai aus US-Haft entlassen und am Kabuler Flughafen in Ehren empfangen.
Das klingt ja nicht so dogmatisch konsequent, wie man das von den Taliban erstmal erwarten würde. Also viele Graustufen. Haben Sie das noch woanders erlebt, dass quasi Wasser gepredigt wird und dann aber Wein getrunken wird?
Ja, also im Fall der Drogen muss man natürlich auch sagen, dass das Steuereinnahmen sind. Auch wenn die Taliban das nicht selber anbauen, sind es die Steuern, die sie brauchen. Und sie brauchen Geld. Und dieses Geld wird wirklich den Menschen gerade so weggerissen. Also generell hohe Steuern für einfache Händler. Der Alltag der Menschen ist da sehr schwierig geworden. Und auch hier zeigt sich die Doppelmoral der Taliban. Weil 20 Jahre lang hieß es, der Krieg muss enden, wir müssen regieren und dann bekommen wir das alles hin. Und jetzt ist der Krieg quasi vorbei, aber bezahlen müssen dafür die Armen, während die Taliban selber sich an diesen Steuern bereichern. Also auch das gibt es immer mehr. Gleichzeitig gibt es dann nochmal zum Beispiel einige Taliban-Führer, vor allem jene, die damals mit den Amerikanern im Golfemirat Katar verhandelten, die weiterhin im Ausland leben und die dann dort auch ihre Kinder hinschicken zum Studieren oder in die Schule. Und das ist etwas, was natürlich vielen Menschen gar nicht passt, weil hier wird ganz klar Wasser gepredigt und Wein getrunken. Man sieht das immer an so Mikrobeispielen, wie paradox die Taliban-Politik ist. Ich habe zum Beispiel mit dem Arzt gesprochen, der meinte, dass ein Taliban-Mitglied zu ihm gekommen sei und nach einer Ärztin gefragt habe für seine Frau. Und dann hat dieser Arzt gesagt, hör mal zu, mein Lieber, hier gibt's keine Ärztinnen und die wenigen, die es gibt, die sind zu weit weg. Und zweitens, bald gibt es gar keine Ärztinnen mehr, weil aufgrund eurer Politik hier Mädchen nicht studieren dürfen und deshalb auch kein Medizinstudium abschließen können. Und dieser junge Taliban-Kämpfer war dann ziemlich wütend und meinte dann, ich verstehe auch nicht, wieso unsere Führer das machen. Und genau das ist es. Also innerhalb der Reihen, nochmal. Und genau das ist es. Innerhalb der Taliban-Reihen fragen sich auch ziemlich viele Männer, was das Ganze soll und wohin das Ganze gehen soll. Und man merkt auch wirklich innerhalb der Bevölkerung, dass dieser Zustand, in dem die Zukunft einfach nicht klar ist, die Menschen massiv belastet. Viele Ärzte haben mir zum Beispiel gesagt, dass psychische Erkrankungen massiv zugenommen haben, sprich Depressionen vor allem und andere Angstzustände. Auch die Suizidrate ist gestiegen, sowohl unter Männern als auch unter Frauen. Also man spürt wirklich die Verzweiflung. Und was hinzukommt ist, wir haben auf der einen Seite natürlich diese armen Menschen, die Mehrheit des Landes, für die sich in vielerlei Hinsicht nicht viel verändert hat und die versucht, über die Runden zu kommen und auch gar nicht über eine Flucht nachdenken kann. Aber vor allem in den urbanen Gebieten, dort versucht jeder, das Letzte, was er hat, zusammenzukratzen, um irgendwie rauszukommen. Also es ist irgendwie so auch so ein Running Gag geworden unter jungen Menschen, sich gegenseitig zu fragen, und bist du noch hier? Und bist du noch hier? Also es ist wirklich die pure Verzweiflung, die man leider spürt.
Emran Feroz mit seinen frischen Eindrücken, gerade zurückgekommen aus Afghanistan. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Die Flucht aus Afghanistan, das haben wir jetzt nur ganz kurz angerissen, aber das beschäftigt natürlich sehr viele Menschen im Land. Wir wollen uns einigen widmen, die es geschafft haben, zumindest über die Grenze nach Pakistan, ins Nachbarland. Dort leben Zehntausende ohne große Perspektiven, aber mit der Zusage, nach Europa zu kommen, zum Beispiel nach Deutschland. Wie geht es Ihnen, ohne dass diese Zusage wirklich eingelöst wird? Das wollen wir hören in einer der nächsten Folgen hier in der Weltzeit. Schön, wenn Sie oder ihr dann auch dabei seid. Ich bin André Zanto. Bis bald.